Pflegestark, der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Einmal dein Getränk.
Dankeschön.
Hallo Janina. Schön, Hallo, dass Dominik. Du heute bei mir hier im Studio bist und zu Gast bist. Wir wollen heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich über den Notfallkoffer und ob wir überhaupt zu Hause für Notfälle richtig vorbereitet sind. Aber ich würde dich gerne noch einmal vorstellen. Janina, du bist Ärztin, ganz genau genommen Kinderärztin und Kinderchirurgin, arbeitest an der Uniklinik Köln, bist auch seit noch nicht allzu langer Zeit auch Geschäftsführerin vom Westdeutschen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit, hast unglaublich viele Dinge auch schon im Bereich der Kinderversorgung gemacht, Bücher rausgebracht und ähnliches. Also das ist wirklich eine große Palette und du hast auch ganz besonders eine Kinder-OP-Box mit erstellt. Finde ich super spannend und ja, vielleicht das eine oder andere können wir auch in der heutigen Folge einmal aufnehmen. Habe ich irgendwas vergessen?
Nein, wunderbar. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja gesagt, wir wollen heute mal über den Notfallkoffer an sich sprechen. Und ich denke erstmal immer so an die Hausapotheke, die eigentlich jeder und jede von uns zu Hause hat.
Ja.
Und da musste ich jetzt auch irgendwie erstmal im Vorher erstmal nachdenken, was habe ich eigentlich alles so zu Hause? Wäre meine erste Frage, was hast du denn in deinem persönlichen Hauskoffer, also in deinem Notfallkoffer?
Ja, das ist schwierig. Also erstmal würde ich sagen, man muss am besten die Hausapotheke für die Erwachsenen von der Kinderhausapotheke trennen. Denn es ist schon wichtig, dass wir natürlich auf die Dosierungen achten und dass wir diese Hausapotheke immer mal wieder erneuern. Ne? Denn das wissen wir ja alle, Medikamente laufen ab und Kinder vor allen Dingen entwickeln sich vom Gewicht natürlich nach oben meistens. Und dann ist es wichtig, dass man auch die Medikamente ersetzt, die da drin sind. Also was ich zu Hause habe oder was ich am allerwichtigsten finde, was passiert am häufigsten, das ist zwar nicht wirklich ein Notfall, aber das ist das, was den Kindern am häufigsten passiert, dass sie entweder Schmerzen haben oder eben einen Infekt mit Fieber etc. Und das sind auch eigentlich die zwei wichtigsten Medikamente, die man zu Hause haben sollte. Also entweder Ibuprofen oder Paracetamol oder beides. Und je kleiner das Kind ist, desto mehr braucht man es als Zäpfchen. Und je größer das Kind wird, desto eher geht man auf Säfte über oder eben dann auf so Schmelztabletten, die sich selber auflösen und irgendwann auf Tabletten, die wie die Erwachsenen zu nehmen wären.
Okay, also wir halten schon mal fest. Ich hatte eine Statistik gesehen von mehreren Versicherern auch, dass wirklich 60% der Unfälle zu Hause passieren. Also irgendwie gar nicht, weil man irgendwo unterwegs ist oder was anderes macht, passiert auch wirklich zu Hause. Das heißt, Richtig. Die meisten Dinge, die wir in unserem Notfallkoffer brauchen, müssen auch spezifisch für zu Hause auch nutzbar sein. Jetzt Ganz hast genau. du schon Medikamente angesprochen, also etwas gegen Fieber und etwas gegen Schmerzen. Ich glaube, das ist generell etwas, was man auch als Erwachsener hat. Also wenn ich an meine Hausapotheke denke, das ist auch etwas, was ich irgendwie immer am Start habe, weil das irgendwie schon essentiell ist. Aber bei Kindern, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Du hast gesagt, dass man da unterschiedliche Applikationsformen ja auch braucht. Kannst du das nach Alter staffeln? Also du hast ja gesagt, die Kinder kriegen mehr Gewicht und haben dann andere Sachen oder brauchen andere Sachen. Wie würdest du das so... Also Saft, geht das jetzt für alle Kinder oder gibt das ab einem bestimmten Alter, macht das keinen Sinn mehr?
Ja, die meisten Kinder nehmen ganz gerne Säfte statt Tabletten, ne? Weil wir einfach wissen, das Runterschlucken ist schwierig für die Kinder. Und das geht meistens so ab 2-3 Jahren, dass die Säfte gut vertragen. Vorher ist es natürlich so, dass es schwierig zu applizieren ist. Also manche Kinder tolerieren das auch mit 1 schon total gut, einen Saft zu nehmen. Man kann das ja auch immer in einer Spritze aufziehen und in die Backentasche geben oder so mischen mit anderen Dingen. Aber unter einem Jahr ist es meistens so, dass dann doch noch die rektale, also über den Po gegebene Gabe, besser toleriert wird und man dann auch weiß, es kommt alles an und es wird schneller resorbiert als der Saft. Und deswegen werden die Zäpfchen unter einem Jahr empfohlen.
Tatsächlich macht das von der Wirkung auch einen Unterschied, wenn ich jetzt, sagen wir mal,
genau, das ist nicht viel Unterschied, genau, das sind ein paar Minuten, aber es ist natürlich trotzdem schneller und man ist sich sicherer, dass alles ankommt, als wenn die Hälfte aus dem Mund wieder rausläuft und das Kind schreit und weint und sich wehrt.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit Papa geworden und hatte bei meinem Sohn schon das Vergnügen, dass er auch einmal Fieber hatte und ich war natürlich erstmal relativ entspannt. Ich bin ja auch irgendwie vom Fach und da sieht man das ein bisschen anders. Aber wenn es die eigenen Kinder sind, dann verlässt man ja auch so ein bisschen die professionelle Schiene und ist dann halt auch einfach Papa, ne?
Genau.
Und wann würde man denn, und das finde ich jetzt wichtig, wann würde man denn wirklich zu einem fiebersenkenden Mittel übergehen? Also ab was für eine Temperatur?
Ja, ich würde es gar nicht wirklich an der Temperatur festmachen, sondern wie es dem Kind geht. Also es kommt vor allen Dingen darauf an, ist das Kind schlapp, schmerzgeplagt und will zum Beispiel gar nicht mehr trinken und man hat das Gefühl, es hat wirklich Schmerzen und ein Problem mit seiner Krankheit, dann darf man was Fiebersenkendes geben, auch bei 38,5. Man muss nicht sagen, ab 39,5 oder bei 40 Fieber muss unbedingt gesenkt werden. Wenn das Kind 3 Jahre alt ist, man weiß, es hat einen Infekt von der Schwester, vom Bruder und es spielt auf dem Boden, dann kann es auch 40 Fieber aushalten. Also das ist okay. Vollkommen in Ordnung. Was man ganz wichtig beachten sollte, ist, dass man eben bei ganz kleinen Kindern, also Frischgeborene, Neugeborene und eben vor allen Dingen bis 3 oder 6 Monate, dass man da wirklich bei Fieber dann schon schnell den Kinderarzt kontaktiert oder eben auch in die Notaufnahme geht, wenn es nachts ist. Da es unüblich ist, dass die Fieber bekommen. Und deswegen sagen wir bei 0 bis 3 Monaten auch schon, dass 38,0 schon etwas ist, was wir dem Arzt besser vorstellen, weil man ja nicht weiß, wo es herkommt. Ne? Also sollte okay. Kinderarzt oder Kinderärztin dann einmal draufschauen.
Also bei 38 Temperatur bei 0 bis 3 Monaten
genau.
Ruhig frühzeitig
hingehen.
Die Notaufnahme vielleicht auch aufsuchen, wenn Arzt oder Ärztin nicht mehr auf hat.
Genau.
Weil sonst sind wir immer eher, dass wir sagen, ein bisschen abwarten, man muss nicht immer sofort in die Notaufnahme rennen, aber da finde ich super, super wichtig. Und so, wir haben jetzt ja ein bisschen über so Medikamente auch gesprochen, also fiebersenkend und Schmerzmittel sind auf jeden Fall wichtig.
Genau.
So, wenn ich jetzt überlege, meine Hausapotheke, ich habe noch Verbandsmaterial da, genau. wenn man mal sich irgendwie vielleicht eine kleine Schnittwunde zuzieht. Ich habe eine Pinzette und weil ich gerne wandern gehe, habe ich noch so einen Zeckenentferner, wo ich aber letztens gehört habe, dass man den eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr haben soll, weil ne, dann Zecken irgendwie nicht korrekt immer entfernt werden. Das ist so, was ich jetzt habe, ziemlich basic.
Ja.
Was würdest du jetzt sagen, was sollte aber noch zusätzlich mit, also wenn man jetzt auf Kinder auch nochmal blickt, was sollte man noch zusätzlich zu Hause haben?
Also ich finde das eigentlich schon eine ganz gute Palette und das ist auch das, was Kinder natürlich am meisten haben. Also, dass sie ein Pflaster brauchen, dass sie mal einen Verband brauchen, dass es irgendwo blutet, ist für Kinder ganz aufregend. Und da muss man natürlich adäquat drauf reagieren. Also von daher finde ich das besonders wichtig. Gerade auch die Pinzette, für wenn man irgendwelche Splitter irgendwo rausholen möchte, ist die immer gut dabei. Und bei den Zecken ist es so, dass man eigentlich fast alles benutzen kann, womit man sich selber wohlfühlt und was einem am praktischsten liegt. Also manche können Zecken super mit Pinzetten entfernen, manche mit Zeckenkarten, manche mit so verschiedenen Apparationen, die es dafür gibt. Da ist aber keine wirklich der anderen überlegen. Also die darf man alle benutzen, solange man die Zecke möglichst vollständig eben versucht rauszubekommen und sie nicht zerquetscht in dem Moment. Was
sagen,
besonders, ja. finde ich, für Kinder noch wichtig ist, was wir als Erwachsene nicht so wichtig empfinden, weil wir das Brennen aushalten können, ist ein Desinfektionsmittel, was nicht brennt. Also wir als Erwachsene können uns ja mal schnell, wenn wir uns am Finger geschnitten haben, was da drauf sprühen und wir halten das eben kurz aus, dass es brennt. Das ist für Kinder aber natürlich total unverständlich und sollten wir vermeiden. Und da gibt es extra Schleimhautdesinfektionsmittel. Die kennen auch alle, die im Krankenhaus arbeiten. Und die kann man auch in ganz kleinen Verpackungen kaufen und mit in die Hausapotheke reinlegen. Und das finde ich für die Kinder immer ein bisschen netter, wenn man denen sagen kann, wir sprühen das kurz ein, dann sind die Bakterien weg, aber es brennt nicht oder es brennt nicht so viel, wie es für Erwachsene brennen würde.
Und vor allen Dingen in der Nachversorgung, dass man vielleicht auch einfach mal mit Kochsalzlösung spült.
Immer gut.
Das kann man auch
immer
machen.
Gut.
Also viele sprühen ja immer Desinfektionsmittel drauf. Das muss ja gar nicht immer sein. Also
nein, wenn wir es nur säubern wollen und es gar nicht jetzt mitten in der Erde auf dem Spielplatz passiert ist oder so, dann braucht man gar nicht unbedingt ein Desinfektionsmittel. Also Kochsalzlösung habe ich auch immer zu Hause.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch immer Kochsalzlösung. Das kriegt man auch in der Apotheke relativ günstig und das ist ein absoluter Gamechanger. Also ich habe das bei meinem Sohn auch schon jetzt, wenn die Nase mal so ein bisschen verstopft ist, oder ne, irgendwie mal ein bisschen fester Schleim da ist, dann kann man mal ein paar Tropfen von der Kochsalzlösung reingeben, kann die Augen damit auch sauber machen. Also es ist super universell einsetzbar. Kochsalzlösung ist mega. So, jetzt habe ich aber noch mal was ich auch noch mal aufarbeiten möchte, weil ich habe nämlich gerade ja gesagt, die meisten Unfälle passieren zu Hause, also 60%. Und da gibt es eine Gefahr, wo vielleicht deine Einschätzung super, super wichtig wäre. Putzmittel.
Mhm.
Ich glaube, das ist so ein Klassiker, wenn die Kinder gerade lernen, so laufen zu können und gehen selber an die Schränke und dann hat man vergessen, das Spülmittel oder was auch immer da rumstehen kann, an Putzmitteln wegzustellen.
Ja.
Kann man da auch was in der Hausapotheke für haben? Oder wie verhält man sich da, wenn jetzt das Kind aus Versehen irgendwie schon ein giftiges Mittel trinkt?
Ja, also da würde ich immer natürlich versuchen, so viel wie möglich zu vermeiden. Das heißt, so viel wie möglich aus der Küche wegräumen, hochstellen, so dass die Kinder gar nicht erst drankommen. Aber wenn es dann passiert ist, dann weiß man ja meistens gar nicht, ist dieses Mittel jetzt wirklich schlimm für das Kind, ja oder nein. Das heißt, als allererstes, bevor ich was machen würde, was Wasser trinken oder ausspülen oder irgendwas wäre, ist die Giftnotrufzentrale anzurufen. Also da gibt es Telefonnummern in Deutschland, so dass es von überall erreichbar ist, dass man einmal vorliest, aus welcher Flasche hat das Kind getrunken, und die Giftnotrufzentrale sagt einem dann, muss man was machen, ja oder nein? Muss man in die Notaufnahme fahren, ja oder nein? Meistens ist es Wasser nachtrinken, was man tun sollte. Also man sollte das Kind nicht zum Erbrechen bringen, man sollte nicht irgendwelche Laugen nachtrinken oder irgendwie versuchen, Säure zu reduzieren und stabilisieren und diese ganzen Dinge, die man irgendwo mal im Internet gelesen hat. Also meistens reicht Wasser nachtrinken aus, aber bei manchen Dingen ist es einfach besser, gar nicht Wasser nachzutrinken, sondern direkt zur Notaufnahme zu fahren. Und das können die einem bei der Giftnotrufzentrale eigentlich ganz schnell sagen.
Also ich glaube, ein bisschen auch zur Hausapotheke gehört dazu, auch einfach den Haushalt ein bisschen sicher zu machen.
Ja,
ne? Also
total.
Das würde, glaube ich, schon viel verhindern, indem man einfach Knöpfe an die Türen macht, die magnetisch, also da erinnere ich mich jetzt dran, dass man das per Magnet dann sozusagen zu hat, die Tür, und dann muss man das erst mit so einem speziellen Magnet
so
entsichern. Und das ist total kindersicher. Und halt einfach die Sachen wegstellen.
Ja.
Ich weiß, man hat nicht immer alles 100% auf dem Schirm, genau. So, das, ne, da muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen dran erinnern, dass man dann nachdenkt und sagt, oh, da muss ich noch was wegräumen.
Ja.
Aber das könnte ja auch schon viel vermeiden. Und dann habe ich etwas auch vor kurzem gesehen als Video tatsächlich. Wenn Kinder Knopfzellbatterien schlucken, dann kann man tatsächlich, ich glaube, 2 Teelöffel Honig hinterhergeben. Und der Honig sorgt dafür, dass er so ein bisschen um die Knopfzellbatterie sich so drumrum bindet. Und es kann sozusagen die Zeit, bis diese Knopfzellbatterie Säure in die Magenschleimhaut abgibt, ein bisschen verringern.
Ja.
Ändert aber nichts daran, dass man trotzdem natürlich in die Notaufnahme sollte. Aber das ist unterschätzte Hilfe, die man nutzen kann.
Genau, also man kann diesen Honig geben, damit, also wenn das Kind schlucken kann, man muss es eben auch am Alter festmachen natürlich, ne? Wenn das Kind so auf Kommando von einem Löffel ein bisschen Honig nehmen könnte, dann ist das eine gute Variante für die 10 Minuten, bis man in der Klinik ist, noch zu überdecken, damit es eingehüllt ist und meistens dann in der Speiseröhre nicht direkt zu einer Verätzung kommt. Aber das Wichtigste ist, es muss rausgeholt werden, und das eben mit einem Endoskop.
Also Honig auf jeden Fall in die Hausapotheke.
In die Hausapotheke.
Ist es ja egal, was für ein
Honig man nimmt? Das ist egal, also das muss kein teurer irgendwas Honig sein, sondern der Honig ist egal. Es wird insgesamt natürlich empfohlen, bei Kindern unter einem Jahr keinen Honig zu verabreichen, aufgrund der Botulinumtoxinwirkung etc., die mal vorkommen kann. In so einem Notfall wäre ein Löffel dann nicht so schlimm. Dann kann man den trotzdem benutzen.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Und das sind ja jetzt schon ganz schön viele Sachen, die man eigentlich in seiner Hausapotheke haben muss. Wo kann ich das am besten lagern und verstauen? Also ich finde, das ist auch wichtig, weil wenn es im Keller irgendwo in der letzten Ecke ist, dann finde ich ja die Sache nicht,
genau,
wenn ich sie brauche.
Genau, es sollte gut zugänglich sein, aber wenig gut zugänglich für Kinder. Also ich würde es nicht im Kinderzimmer lagern, ich würde es nicht in der Küche neben der Süßigkeiten-Schublade lagern oder so, also da, wo Kinder gerne dran gehen, sondern am besten wäre es eben an einem Ort, wo es trocken ist, wo es nicht feucht ist. Also viele haben die Medikamente im Badezimmer. Das ist auch nicht so empfohlen, weil das immer viel zu feucht und zu warm wird von der Temperatur. Also irgendwo trocken, kühl, vielleicht abschließbar und nicht in Kinderhöhe lagern, so dass man aber als Eltern vor allen Dingen nachts gut rankommt. Wir wissen ja, oft passiert irgendwas nachts, oder wenn es dann auf dem Weg zur Schule, Kindergarten ist oder so, dass man eben schnell dran muss.
Aber ich finde das mit den Medikamenten im Badezimmer spannend, weil ich...
Ja.
Also ich habe jetzt, da habe ich keine Statistik für, aber ich würde bestimmt denken, so 90% der Leute haben klassischen Glaskasten,
genau,
wo so ein Kreuz drauf ist, mit Medikamenten irgendwie im Badezimmer.
Ja.
Und das kann wirklich auch die Medikamente beeinträchtigen. Also die,
es wird
die Wärme
davon abgeraten, genau. Okay. Man sollte die meisten Medikamente sowieso nicht über 25 Grad lagern, und das hat man eben mit einer heißen Dusche oder Badewanne oder so dann schon mal erreicht. Und die Feuchtigkeit kann eben bestimmte Packungsarten angreifen. Von daher, ja, ist es besser, es irgendwo zum Beispiel dann in der Küche oder im Wohnzimmer abschließbar, aber so, dass man drankommt zu lagern.
Okay, und wir hatten ja gesagt, Fiebermittel und Schmerzmittel. Gibt es noch irgendwelche Medikamente, die ich zu Hause haben sollte, für insbesondere jetzt vielleicht auch für Kinder? Gibt es da noch irgendwas?
Also ich finde, das sind die obligatorischen, also sozusagen die Basics, die man auf jeden Fall haben sollte, plus eben ein bisschen Kochsalzlösung zum Spülen, auch als Nasentropfen gut zu verwenden. Und alles andere ist fakultativ. Also wenn das Kind natürlich schon mal einen Fieberkrampf hatte, dann kann man was da haben, für wenn noch ein Fieberkrampf auftritt. Wenn das Kind mal Atemnot durch einen Pseudokrupp hatte, dann kann man das mit zu Hause haben und mit reinnehmen. Wenn ein Kind bestimmte Allergien hat, dann ist das eben ganz wichtig, dass man diese Medikamente zu Hause hat und auch aktualisiert, ne, alle paar Jahre.
Richtig, ja.
Aber alles andere ist eigentlich so, dass man es nicht unbedingt braucht. Und manche Sachen sind eben total überschätzt, wie sowas wie Hustensaft und andere Dinge, die man gar nicht unbedingt braucht.
Echt, würde ich das als überschätzt?
Würde ich als Wellnessmedikament bezeichnen. Spannend, okay. Ne? Also ich würde niemals ein Kind dazu zwingen, Hustensaft einnehmen zu müssen, dreimal am Tag oder so, weil die Wirkung ist so gering bis gar nicht, oder eben Placebo fürs Kind, für die Eltern. Das heißt, wenn das Kind möchte und sagt, mit dem Hustensaft fühle ich mich besser oder mit der Mentholcreme auf der Brust fühle ich mich besser, oder die Eltern, dann die kann Eltern. Man das alles benutzen, aber man muss nicht. Also meine Kinder sind komplett ohne Hustensaft groß geworden.
Boah, spannend, weil ich habe irgendwie das Gefühl, Hustensaft ist ja immer noch so bei vielen, das ist wichtig.
Das muss in der Hausapotheke sein, das denken
aber
ganz viele.
Aber eigentlich ist es ja auch so, also das ist immer meine Argumentation, Husten ist ja auch irgendwie für etwas da. Also
es ist genauso für etwas gut wie das Fieber. Also der Husten bringt die Viren raus aus der Lunge oder eben aus den Bronchien oder das, was an Nasen, also Schnupfen und Nasensekret runtergelaufen ist, wird wieder hochgehustet. Das ist natürlich 3-4 Tage lang total gut und produktiv. Danach fängt es an zu nerven, und das verstehe ich auch. Ne? Ja. Also wenn es nur noch Reizhusten ist zum Schluss und der zieht sich 3, 4, 5, 6 Wochen, ist das natürlich total nervtötend fürs Kind, für die Eltern, für den Schlaf. Und wenn man dann das Gefühl hat, der Hustensaft bringt uns persönlich eine Linderung, dann kann man den natürlich benutzen. Aber man sollte nicht denken, ich muss dem Kind dreimal am Tag Hustensaft reinzwängen, dann wird es nur gesund.
Und vor allen Dingen dann über längere Tage, irgendwann hat es ja auch wieder eine toxische Wirkung. Also das ist kontraproduktiv. Ne? Was ich aber spannend finde, ist, du hast zwei Dinge, weil ich habe mal recherchiert, was so viele Krankenkassen etc. auch so empfehlen. Was soll man denn zu Hause haben? Mhm. Und überall kommt immer Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Was kann man denn dafür zu Hause haben? Ja. Außer jetzt, also mir würde einfallen, Elektrolyte, das wäre das Einzige, was mir einfällt, aber hast du da noch irgendwas anderes?
Also kann man machen und wirkt in bestimmten Fällen auch gut, aber natürlich, solange das Kind Wasser trinkt, vor allen Dingen Muttermilch trinkt oder Pränahrung trinkt, kann man die getrost weitergeben. Also es ist so, dass die Medikamente gegen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auch eher überschätzt sind. Also das sollte man bei Kindern fast weglassen und es reguliert sich von selber. Wenn das Kind stark austrocknet, dann können Elektrolyte sinnvoll sein, aber dann würde ich es eben auch einmal in der Kinderarztpraxis abklären lassen, muss das Kind eine Infusion bekommen, ja oder nein. Aber also die meisten Medikamente, um den Durchfall zu stoppen, gehört fast dazu.
Durchfall stoppen ist natürlich
die, um den Durchfall zu stoppen, sind nicht in dem Moment sinnvoll, wo der Körper die Toxine einfach ausscheiden will und auch loswerden will. Sondern man kann das Kind also wirklich 1, 2, 3 Tage Durchfall haben lassen, ohne dass das für das Kind problematisch wird, solange es trinkt. Ja, also solange, es muss noch nicht mal essen, es muss einfach trinken und sich selber haushalten können, bis es wieder gesund ist. Die meisten Kinder schaffen das. Wenn man jetzt natürlich ein 3 Monate altes hat, was Erbrechen und Durchfall hat, dann ist das so schnell dehydriert, ne, also ausgetrocknet, dass dann der Kinderarztbesuch oder auch der Notaufnahmenbesuch sinnvoll wird.
Also ich glaube, dass wir generell bei uns Erwachsenen, wir können das besser einschätzen. Ne? Wir merken natürlich eher, wie geht es uns, und wir sind ja auch mal ein bisschen zurückhaltender. Und ich glaube, dass die Hausapotheke für uns selber als Erwachsene ein bisschen weniger ist als für Kinder, weil man da immer vorbereitet sein will. Mhm. Aber was ich jetzt auch so rausgehört habe, ist, manchmal muss man einfach auch mal ein bisschen entspannter bleiben, die Dinge auch einfach mal 2, 3 Tage auch mal wirklich passieren lassen, ja, und nicht immer Medikamente, nicht immer irgendeine Aktion machen.
Genau, so, das, also man muss sich selber gar nicht den Stress machen, dass man dem Kind alles wegtherapieren will, was man so könnte, sondern abwarten und Geduld ist leider immer noch das, was viel hilft. Die Zeit heilt die meisten Krankheiten, also wenn es virale, nicht schlimme Krankheiten sind, die wir so zu Hause durchmachen, die ganzen normalen Infekte, da ist eben bei Magen-Darm-Infekten das Desinfektionsmittel besser, um dann die restliche Familie gesund zu halten oder so, als dass man innerhalb von 1-2 Tagen intervenieren muss. Die meisten Kinder, gerade die mit gesundem Hintergrund, schaffen das, über diese Krankheiten selber hinwegzukommen.
Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Message. Und ja, Janina, ich habe ein kleines Special. Wir haben noch ein Spiel.
Aha.
Und ich weiß auch nicht, was passiert. Ich weiß nur, dass wir ein kleines Spielchen jetzt haben noch, wo wir beide raten müssen. Mhm. Ich bin gespannt. So, also, wir haben jetzt hier 3 Schlagzeilen.
Ja.
Ich lese jetzt diese 3 Schlagzeilen vor. Mhm. Und entweder wir einigen uns gemeinsam auf eine Schlagzeile oder jeder hat seine eigene. Denn es stimmt nur eine von diesen Schlagzeilen und 2 sind erfunden. Ich bin auch gespannt. So, erste Schlagzeile.
Ja.
Ruhrgebietskonferenz Pflege, Pflegetriage droht. Okay, das ist Schlagzeile Nummer 1.
Mhm.
Schlagzeile Nummer 2. Neuer Impfstoff gegen RSV für Säuglinge erzielt bahnbrechende Ergebnisse. 99% Schutz bereits nach der ersten Dosis.
Mhm.
Schlagzeile 3. Robotik in der Pflege. Erste Klinik führt Pflegedrohnen ein. Getränke und Medikamentenlieferungen aus der Luft geplant.
Interessant. Okay.
Also direkt auf Anhieb, ich würde sagen, du bist definitiv die Spezialistin für Schlagzeile 2. Und ich habe dich schon so ein bisschen zucken gesehen. Was waren deine Gedanken?
Ja, also das ist eine schöne Schlagzeile. Und die RSV-Impfung ist sicherlich sinnvoll und wird in vielen Studien erprobt. Also ist schon erprobt und ja auch jetzt empfohlen. Aber 99% halte ich für fragwürdig.
Krasse Aber Zahl, ne? Das wäre wirklich bahnbrechend.
Das kann sein. Also wenn es so wäre, würde es mich freuen.
Ich halte das auch für unwahrscheinlich, weil RSV-Impfstoffe sind ja auch wirklich erst auch seit ganz, ganz kurzer Zeit auf dem Markt. Ne?
Also es gibt die schon länger, für Frühchen auch schon länger empfohlen. Aber jetzt ist es eben eine neue Empfehlung für auch gesunde Kinder in den ersten Jahren. Das hat einen großen Erfolg und das wird uns viele stationäre Fälle verhindern, worüber wir uns als Kinderärzte und Ärztinnen sehr freuen. Aber 99% nach der ersten Dosis fände ich viel. Also von daher gucken wir mal auf die anderen.
Das ist auf jeden Fall schon mal, würden wir sagen, eine Lüge, oder?
Ja.
Ah, okay. Also ich würde sagen, bei Robotik in der Pflege, Pflegedrohnen mit Getränke und Medikamentenlieferungen, auf jeden Fall wünschenswert. Wir haben uns ja heute Morgen schon unterhalten, irgendwie über Digitalisierung, KI und was alles vielleicht möglich wäre. Aber das hätte ich mitbekommen, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube auch.
Das hätte ich mitbekommen.
Also wir wüssten doch eigentlich, welches Krankenhaus das wäre, was das ganz einsetzen würde, oder?
Das schätze ich, ist auch eine Lüge. Und jetzt, das ist natürlich, ich bin ja berufspolitisch auch sehr aktiv und ich wurde zur Ruhrgebietskonferenz Pflege eingeladen schon.
Ja, dann bist du der Experte für Schlagzeile 1.
Bin mir aber nicht 100% sicher, ob das die Pflegetriage droht Thematik war, aber irgendwie habe ich das schon mal gehört. Also ich würde so jetzt aus meinem Empfinden würde ich sagen, Schlagzeile 1 stimmt mit der Pflegetriage, weil das passt auch in den aktuellen Entwicklungen mit dem Fachkräftemangel und mit dem demografischen Wandel.
Würde ich auch so sehen. Lies die 3 nochmal vor.
Also Nummer 1 war Ruhrgebietskonferenz Pflege, Pflegetriage droht, mein Favorit. Favorit hört sich jetzt auch komisch an, aber du weißt,
Deine Wahl.
Genau, die 2. Schlagzeile, neuer Impfstoff gegen RSV für Säuglinge erzielt bahnbrechende Ergebnisse. 99% Schutz bereits nach der ersten Dosis.
Mhm.
Und das 3. wäre Robotik in der Pflege. Erste Klinik führt Pflegedrohnen ein. Getränke und Medikamentlieferungen aus der Luft geplant.
Mhm. Nee, dann sind wir, glaube ich, beide bei 1.
Okay, dann muss ich jetzt mal in die Regie fragen. Also wir sagen, Ruhrgebietskonferenz Pflege, Pflegetriage droht, ist wahr? Yes. Okay, das haben wir schon mal erfolgreich bestanden und dann auch noch im Team gemeinsam entschieden, so wie es sein soll.
So wie es sein soll.
Okay, also ziemlich Ja, spannend. Die anderen Schlagzeilen wären ja auch wünschenswert, oder?
Ja, total.
So, kommen wir jetzt aber noch zurück zur Thematik und lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen. Also, du hast ganz klar gesagt, Fiebermittel und Schmerzmittel sollte man auf jeden Fall da haben. Und auch ganz wichtig, und das finde ich wirklich an dieser Stelle wichtig, richtig lagern und auch regelmäßig überprüfen, ob die denn auch noch haltbar sind.
Ja, genau.
Ne, das finde ich gar nicht so irrelevant, weil nur weil man einmal irgendwie einen Fiebersaft geholt hat, den vielleicht einmal geöffnet hat und dann 2 Jahre liegen hat, heißt es nicht, dass der für immer irgendwie sozusagen nutzbar ist. Ne?
Und eben auch bei allen anderen Medikamenten, die man irgendwann im Leben mal verschrieben bekommt, am besten dann draufschreiben, für was man das hatte. Wir hatten schon so viele Medikamentenverwechslungen, weil zu Hause dann eben irgendwas noch da war und man gedacht hat, ach, das Antibiotikum, das geht auch noch dafür und die speziellen Schmerzmittel, die gehen auch noch dafür und so. Also Medikamentenverwechslungen sollte man vermeiden und dann eben Desinfektionsmittel dazu und Pflaster oder Pinzette oder sowas kaufen. Man kann sich das alles selber zusammenstellen und man kann auch auf Dinge aus der Apotheke zurückgreifen. Also es gibt eine Kindernotfallbox, die kann man in der Apotheke kaufen und bestellen. Mhm. Da sind die Medikamente noch nicht drin, aber alles das, was man drumherum braucht. Aber eben auch viel Verbände und Pflaster, wo man hoffen kann, dass man das alles nicht braucht. Das Wichtigste, finde ich eigentlich insgesamt, ist, dass man das alles nutzen kann und weiß, wann man was am besten benutzt. Mhm. Und dafür ist eigentlich ein Erste-Hilfe-Kurs das Allerwichtigste. Also ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, den kann man gerne schon als Schwangere oder als werdende Eltern machen oder zur Geburt verschenken oder so. Und dann ist man eigentlich am besten auf Notfälle gewappnet.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein richtig gutes Geschenk, wenn man jemanden in der Familie hat, wo man gerade weiß, boah, die werden Eltern und sind gerade Eltern geworden. Einen Erste-Hilfe-Kurs zu schenken, finde ich halt mega, weil, also ich merke es selber, ich habe natürlich auch den professionellen Hintergrund, aber ich habe mich im Vorfeld, bevor ich Papa geworden bin, nochmal explizit um Kindernotfälle halt auch nochmal, habe mich belesen, habe nochmal wirklich geübt, wie man auch Kinder reanimiert, weil das ja schon auch nochmal ein bisschen anders ist als zum Erwachsenen, weil ich einfach glaube, man kann nie genug vorbereitet sein. Also ich bin so, ich will ein bisschen besser vorbereitet sein, weil im Notfall kann man nicht mal eben schnell Wissen sozusagen sich aneignen, weil man dann ganz andere Sorgen hat. Und deswegen denke ich mir, im Vorfeld kann man da wenigstens schon eine gute Grundlage schaffen. Und deswegen finde ich richtig, richtig guten Tipp, dass man sagt so, hey, macht doch mal einen Erste-Hilfe-Kurs und setzt euch damit mal auseinander. Weil das noch eine Thematik, die haben wir noch gar nicht besprochen oder so halb besprochen. Mhm. Verschlucken von Gegenständen. Wir haben jetzt über die Knopfzellbatterie gesprochen, dass man das mit Honig so ein bisschen überbrücken kann. Gibt es irgendein Tool? Ich weiß, es gibt so ein Anti-Choke-System, wenn ein Teil verschluckt wird, dass man das irgendwie so mit Unterdruck dann irgendwie rausziehen kann.
Ja.
Aber das thematisch noch, was kann man denn, wenn ein Kind etwas verschluckt, was kann man denn zu Hause haben dafür?
Ja, also diese Hilfsmittel sind im Moment total bekannt, vor allen Dingen über Social Media. Es gibt auch Länder, die das regelmäßig einsetzen. Von daher würde ich es nicht verteufeln und würde nicht sagen, das ist schlecht. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass es für Eltern schwierig zu handhaben ist, wenn man es halt sonst nie macht. Ne? Also da ist es doch am einfachsten und am schnellsten, wenn man das Gefühl hat, das Kind wird blau und kriegt keine Luft mehr. Und meistens sind die dabei auch sehr ruhig. Die zappeln nicht, sondern wie beim Ertrinken auch oder so. Die sind sehr, sehr ruhig und es wird nur noch blau im Gesicht und man hat dann Angst, das Kind erstickt, dann ist es wirklich immer noch am besten, je nach Alter und Größe natürlich, aber das Kind sich selber über die Knie zu legen und eben beherzt 2-3 Mal, das muss man eben auch üben. Am besten dafür ist eben immer der Erste-Hilfe-Kurs gut, dass man solche Handgriffe übt und dann eben auch keine Angst davor hat. Und wenn man dann einfach den Druck auf den Rücken ausübt, kommt das meistens vorne raus. Also verschlucktes Apfelstück oder so ist meistens ja die Hauptursache. An irgendwas abgebissen, was man noch nicht schlucken konnte. Meistens so mit 1, 2, 3 Jahren. Das ist der Hauptgrund. Und dann kommt das Stück eigentlich ganz gut wieder raus. Nur es ist natürlich so, als eigene Eltern des Kindes hat man, Gamaschen davor, so stark da drauf zu drücken, wie das jemand im professionellen Umfeld machen würde.
Und ich glaube, vielleicht, was da noch wichtig ist, wenn dieses Fremdstück oder dieses Teil, wenn das nicht rauskommt, ist es ja ganz essentiell, dass Kinder ja auch beatmet werden. Und bei Verschlucken geht es ja auch darum, und da darf man sich jetzt nicht erschrecken, wenn man das hört. Ja. Es geht darum, dass dann dieses Stück, was ja aspiriert, also verschluckt wurde, dass das einfach tiefer in die Bronchien dann gedrückt wird.
Ja.
Und im schlimmsten Fall wäre es so, dass dann vielleicht der rechte Lungenflügel sozusagen nicht mehr an dem Atemgasaustausch teilnimmt.
Genau.
Aber der linke Lungenflügel ja dann noch aktiv ist oder umgekehrt. Das ist erstmal egal. Aber es geht darum, dass man überhaupt erstmal Sauerstoff und Luft wieder in das Kind reinkriegt.
Ja.
Deswegen darf man sich nicht erschrecken, dass es ja sowas gibt. Ne?
Ja.
Abschließend würde mich aber jetzt nochmal interessieren, wir haben jetzt über viele Sachen gesprochen. Könntest du noch einmal grob zusammenfassen, was muss ich denn jetzt wirklich in meinem Haus Notfallkoffer für Kinder haben? Nochmal ganz kurz abschließend.
Ja. Also ein altersgerechtes Fieber- und Schmerzmittel. Entweder als Zäpfchen oder als Saft oder als Tabletten. NaCl, also Steroid, Quatsch, Entschuldigung. Kochsalzlösung, um zu spülen. Dann würde ich auch immer irgendeine Wundcreme da haben, eine dexpanthenolhaltige Salbe oder irgendetwas, was man auf Wunden geben kann. Desinfektionsmittel, Pflaster, Pinzette, Verband. Und eben auch immer was zum Pusten, zum Trösten, vielleicht Gummibärchen oder was anderes, was die Kinder beruhigen könnte. Denn eigentlich ist die Zuwendung und das Trösten das Wichtigste.
Perfekt. Also hört sich richtig gut an. Ich habe das auch mir in mein imaginäres Notizbuch gerade reingeschrieben, damit ich da auch nochmal meine Hausapotheke nochmal überprüfe. Aber ich glaube, das meiste habe ich tatsächlich da. Ja, Janina, vielen Dank auf jeden Fall für diese spannenden Infos. Also ich habe auf jeden Fall nochmal eine Menge gelernt und ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch einiges mitnehmen können. Ich bin davon überzeugt, dass sie was mitnehmen werden. Und wir werden einige Dinge auch nochmal in die Shownotes verlinken. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne, immer gerne. Ich glaube, das ist ein Thema, da kann man nie oft genug drüber sprechen. Und
gibt es noch so viele andere Sachen, aber ich glaube, die Basics haben wir geschafft.
Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du sagen möchtest? Oder meinst du, hast alles gut?
Nee, ich glaube, wir haben es ja schon gesagt. Also der Erste-Hilfe-Kurs ist eigentlich das, was an der Hausapotheke das Wichtigste ist, weil man dann weiß, was man wann benutzen soll.
Das nehmen wir als Abschlusswort. Also Erste-Hilfe-Kurs buchen, dann ist man gut vorbereitet und braucht vielleicht die Hausapotheke auch gar nicht so. Vielen Dank fürs Kommen, Janina. Ciao.
Danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Nathalie Wunder. Kamera Ferdinand Hauschild. Ton David Schlömer. Jan Schemann. Redaktion Laura Berling und Paula Häuser.